Hallo und herzlich willkommen zu Weird History. Alle 14 Tage gibt's von uns kuriose Geschichten aus der Geschichte, die immer echt passiert sind, aber es manchmal einfach gar nicht in die Geschichtsbücher geschafft haben.
Genau, wir steigen da für euch nochmal ein bisschen genauer rein und schauen, was es neben den Jahreszahlen und sonstigen Geschichtsbüchern noch so auszugraben gibt. Und wir, das sind
Leonie und Bianca, ich. Das war jetzt umgekehrte Richtung, aber es ist egal.
Wir bringen mal eine Abwechslung rein. Denn ich weiß nicht, welche Geschichte du dir heute rausgesucht hast. Ich kenne nämlich nur das Thema, das haben wir vorher festgelegt. Und das lautet diesmal außergewöhnliche Künstler und ihre Werke.
Und ich fand das richtig spannend, weil ich so dachte, Leonie, gibt es noch Menschen, die heutzutage einen Lieblingskünstler haben? Ist das noch so ein Ding?
Ich glaube, in unserer Generation nicht, würde ich jetzt mal sagen. Also ich finde das immer so schwierig, man kann das nicht verallgemeinern. Aber ich bin jetzt auch nicht so die Riesenkunstexpertin. Ich finde das immer total galant, wenn man das kann. Ich finde das auch cool. Ich habe tatsächlich auch so einen kleinen Fable, aber um mich da echt irgendwie so auf eine Expertenebene zu heben, das reicht nicht.
Also ich hatte ja Kunstleistungskurs, also hau ich hier einmal kurz raus, hatte ich. Wow. Also kann ich natürlich hier interpretationsmäßig abliefern, wenn du mich später im Bild zeigst. Ich bin selber auch nicht so veranlagt, aber ich muss sagen, also stellt euch das jetzt vor, wie das bei meinen Eltern zu Hause aussieht. Die hatten immer sehr, sehr viele Kunstdrucke an der Wand, haben sie heute noch. Toll. Und die beiden sind zum Beispiel Riesenfans von Salvador Dali gewesen.
Ach, echt?
Und das heißt, als Kind habe ich schon immer diese schmelzenden Uhren gesehen.
Die hatten wir auch.
Ne? Die Elefanten mit diesen Spinnenbeinen und so, wo du immer so vorsaßt und dachtest, was hat der bitte geraucht, als er das gemalt hat? Wirklich.
Ja, bei den Elefanten bin ich raus, aber ich erinnere mich an, ich glaube, das Rinn der Zeit oder wie das Werk heißt. Das hatte meine Mutter natürlich auch. Ich glaube, das war auch in so einem guten Hause, ne?
Da gehört das dazu,
ne? Da
gehört
ne? das hin, ja.
Das ist wie dieser Sonnenblumenstrauß von Van Gogh ist der, glaube ich.
Ne?
Ja, Dinge, die einfach dazu gehören. Vielleicht ist das bei euch zu Hause auch so. Ich habe das heute nicht, aber meine Schwester. Meine Schwester hat Klimt viel an der Wand, weil die ganz kunstverrückt ist und seine goldgemalten Frauen irgendwie so ästhetisch findet. Deswegen hängen die bei uns tatsächlich auch rum. Aber ich glaube auch, das ist so ein bisschen, Kunst ist zeitlos.
Ja.
Aber ob man das heutzutage noch wirklich so sagt, oh, ich finde den aber toll. Weiß nicht, ist vielleicht ein bisschen überholt. Aber Leonie, da würde mich natürlich interessieren, wenn wir jetzt schon über Kunst reden, wir beide sagen so, ja, so einen krassen Faible, gut, Kunst-LK. Aber trotzdem, wen hast du mir denn heute mitgebracht? Wen möchtest du mir vorstellen?
Also ich habe natürlich geguckt, was finde ich denn sehr skurril. Ne? Ich dachte, ich möchte was mitbringen, was jetzt vielleicht nicht der typische Vermeer ist, Perlen, Frau mit dem Perlenohrring heißt, glaube ich. Sehr schönes Bild übrigens, habe ich auch in meiner Küche hängen.
Also, aha, da kommen wir dazu. Leonie hat es doch irgendwo hängen.
Ich habe es doch hängen, also, aber eher so aus modischen Gründen. Ich finde das ultra schick. Aber ich habe dir jetzt mal ein Porträt der anderen Art mitgebracht. Und ich dachte, ich schieb dir jetzt mal das Bild rüber und vielleicht kannst du mir beschreiben, was du da siehst.
Ja.
Hau den Kunst-LK raus.
Okay, warte mal. Also, was sieht man darauf? Im ersten Moment würde ich sagen, viele verschiedene Früchte, Obst, vielleicht auch Gemüse. Das eine könnte tatsächlich eine Artischocke sein. Oder ein Kürbis. Ich meine auch, ein Kürbis zu sehen. Diese Dinge sind aber nicht unbedingt angeordnet willkürlich.
Nee.
Kein richtiges Deutsch, die sind nicht willkürlich angeordnet, sondern sie sind tatsächlich so angeordnet, dass man meinen könnte, dass es ein Oberkörper und ein Kopf von einer Person ist. Ich würde sie jetzt als männlich identifizieren, ehrlich gesagt. Also die Augenbrauen sind zum Beispiel so, sind das Kichererbsen? Das sieht witzig aus. Also jede Frucht bildet so einen Teil von seinem Gesicht, von seinem, wie gesagt, Oberkörper so ab. Ich meine, ich sehe ja einen Bart. Ein Oberlippenbart tatsächlich. Und Lippen kann man auch erkennen. Und die Lippen sind aus zwei roten Trauben gemacht, würde ich sagen.
Ja, das hast du sehr gut beschrieben.
Ja, also ich meine, da könnte ich jetzt nochmal ins Detail gehen, aber es ist sehr grünlastig, ehrlich gesagt.
Ja.
Also ich finde, es ist eher sehr grünlich. Teilweise ein bisschen rot, weil wir natürlich auch rote Früchte, eine Chilischote ist auch mit dabei. Und einen kleinen Blumenkranz hat da, glaube ich, so als Schärpe um. So würde ich das jetzt sehen.
Mhm. Also ich löse mal ganz kurz auf. Was du da nämlich gerade gesehen hast, ist ein ja doch recht bekanntes Bild. Und zwar von dem Künstler. Und Leute, es ist mal wieder soweit.
Leonie weiß nicht, ob sie es richtig ausspricht.
Entschuldigung. Also der Herr heißt vermutlich Giuseppe. Das kriege ich noch sehr gut hin. Und dann kommt Acrimboldo. Also italienische Abstammung, deswegen entschuldige ich, wenn ich nicht das Feuer habe. Aber genau, Giuseppe Acrimboldo, der hat auf dem Bild, was ich dir gerade gezeigt habe, eine ja schon damalige Berühmtheit gemalt.
Ach so, das ist also kein Selbstporträt.
Es ist kein Selbstporträt.
Ach Mann, ich dachte.
Das ist es nicht. Es ist tatsächlich ein Kaiser, den er damals gemalt hat, für den er auch gearbeitet hat, nämlich Rudolf II.
Kein Ludwig, es ist langweilig.
Nee, ja? Es tut mir leid, ich habe das Klischee leider jetzt nicht erfüllt. Aber ja, der hat, also dazu muss man sagen, dass dieser Rudolf II., ja, schon sehr begeistert war von diesem skurrilen Prunk, sag ich mal. Also der war generell wohl ein relativ wilder Kaiser. Der fand das auch toll, so Tiger durch seinen Palast laufen zu lassen.
Klar, also warum nicht, ne?
Ja.
Also Trend geht zum Haustiger, immer.
Ich habe ja auch meine Wohnungstiger.
Ein bisschen kleiner, weniger gefährlich vielleicht, aber ja.
Genau. Aber ja, das Bild auf jeden Fall, das hat auch wieder so einen ganz speziellen Namen. Und zwar Vertumnus, und das ist wohl 1591 entstanden, eben wie gesagt von diesem Giuseppe. Und dazu möchte ich dir erstmal ein bisschen was über den Künstler erzählen. Ich habe schon gesagt, italienische Abstammung. Er ist um 1526 oder 27 geboren, da war man sich nicht völlig sicher, aber eben in Mailand. Und der Gute kommt auch schon aus einer Künstlerfamilie. Er war nämlich der Sohn eines Glasmeisters, / Bildhauers. Und ja, wie gesagt, also das wurde ihm schon so ein bisschen in die Wiege gelegt. Er war auch in seiner frühen Karriere so praktisch Assistent seines Vaters. Also hat ungefähr so von 1549 bis 1559, so ungefähr gute 10 Jahre, am Mailänder Dom gearbeitet. Und hat dann Kirchenfenster, so verschiedene Fresken oder Teppichentwürfe entworfen. Und ja, dann ist er von dieser Sakralkunst, also alles, was ein bisschen kirchlich angehaucht war, zur Hofkultur gekommen.
Ist auch ein interessanter Sprung eigentlich, ne?
Also, ich auch.
Ich glaube, wenn ihr euch ein grobes Bild davon machen konntet, was ich gerade beschrieben habe und was du jetzt gerade erzählst, dass er eigentlich eher sakral war in Dom. Man weiß ja, wenn man da so nach oben guckt, das sieht so unfassbar toll und elegant aus.
Ja.
Es ist schon ein bisschen was anderes.
Ja, ganz anders. Also man muss dazu sagen, es ist jetzt ja nicht irgendwie total bescheuert, sage ich mal, sondern es hat ja irgendwie schon so seine Form und man erkennt auch ein Stück weit, dass es ein Porträt sein soll. Aber es ist jetzt nicht dieses Filigrane, diese feinen, verschnörkelten Sachen, wie man das jetzt in so einer Kathedrale erwarten würde.
Nee, und so realistisch ist es dann auch nicht mehr, ne? Also nee, durch genau. Das Gemüse/Obst wird es vielleicht ein bisschen unkenntlich.
Ja, aber dazu muss man sagen, er hat ja diesen, also dieser frühe Stil, der war ja sehr klassisch, religiös. Damit hat er es aber nicht geschafft. Also das war nicht sein Durchbruch.
Gut, aber man muss dazu sagen, welcher Künstler malt schon Menschen in Obstform? Also beziehungsweise mit Gemüse und Obst, das muss man auch sagen. Also, das kann ich mir wohl vorstellen, dass das so anders war, weil zu der Zeit, wie viele Leute haben da diese sakralen Dinger an die Wände gemalt? Also,
ja, ich glaube schon ein paar. Ein
paar mehr, glaube ich auch.
Ich glaube, das fing schon im Kindergarten an, dass man gesagt hat, hier, mach mit den Bügelperlen mal hier ein schönes Bild. Nein, das natürlich nicht. Aber ja, das, was ich dir gezeigt habe, das sind halt seine berühmten Porträtkompositionen. Und die sind aus Gegenständen entstanden, also blöd, Gegenstand entstanden. Aber die bestanden eben halt, wie du schon gesagt hast, aus verschiedenen Dingen. Es gab auch ein Gemälde, da hat er ein Porträt aus Büchern gemacht. Das heißt auch, glaube ich, der Buchhalter oder so.
Praktischer Name.
Absolut, ja. Den kann ich auch besser aussprechen. Und ja, also es war halt irgendwie so humorvoll, aber auch rätselhaft gemeint.
Darf ich kurz fragen? Also er hat das schon gemalt, ja?
Also er hat das gemalt. Also es ist tatsächlich, wie sagt man, Öl auf
Leinwand.
Leinwand, ich würde sagen, auf Gemälde.
Vermerkt. Da muss ich mich einmal kurz sagen, ich bin echt überrascht. Also das denke ich bei vielen Künstlern und Künstlerinnen, aber bei ihm auch, weil das sieht schon fast aus, als wäre es eher fotografiert, ehrlich gesagt, ja, weil das so gut umgesetzt ist. Also du erkennst ja wirklich jedes Gemüse, jedes Obst.
Absolut.
Und denkst du, du könntest es anfassen. Also so plastisch hätte ich gerne mal malen können.
Mhm. Ja, aber das ist generell so. Also er konnte natürlich auch allgemein, so Porträts sind ja auch schon so eine Königsklasse, ne? Und das konnte er. Er war halt später, als er dann 1562 nach Wien gezogen ist, also praktisch ja an den Hof, da war er auch von Berufung Hofpotte, also Porträtist, kann man sagen. Mhm. Also er hat halt verschiedene Kaiser porträtiert. Das fing an bei Kaiser Ferdinand I., später Maximilian II. Und dann eben dieser Rudolf, den du ja auch auf diesem wunderschönen Bild gesehen hast. In Prag allerdings, weil, das muss man vielleicht auch nochmal ganz kurz erklären, der Kaiser Rudolf II., der hat nämlich den kaiserlichen Hof von Wien nach Prag verlegt und dort entstand dann auch so eine rudolfische Kunst, wie man das später nannte. Und ja, also das war dann letztlich auch so ein Zentrum für die, jetzt kommt's, spätmanierische Kunst. Und um das einmal kurz aufzuklären, da geht's super viel um Wissenschaft und Alchemie und das wurde irgendwie alles so vereint. Also das ist eigentlich so eine Kunstform dieser, von dieser späte Manierismus. Auch da keine Garantie, dass ich richtig ausspreche. aber der Manierismus, der war circa von 1520 bis ungefähr 1600. Und der Stil, wie man das ja irgendwie schon denken kann, war geprägt von Übertreibung, Komplexität und eben stilistischen Formen.
Gut, okay, die Form sehe ich da auf jeden Fall, oder?
Voll. Also ich finde, da hat unser Giuseppe abgeliefert. Also das, ja, das erfüllt er komplett, diesen Stil. Und es war damals eine Art Gegenbewegung zur harmonischen Hochrenaissance. Also man sagt auch, dass es praktisch eine Art Übergang war zwischen Renaissance und Barock. Und das war ja letztlich so die Zeit des Umbruchs und des Experimentierens. Und ich glaube, das fand unser Künstler halt auch super spannend, ne? Und er war auch nicht nur damit irgendwie beschäftigt, sondern der hat neben seiner Tätigkeit als Maler auch als Bühnenbauer gearbeitet oder Kostümdesigner.
Aber das sehe ich da total drin, ehrlich gesagt.
Ja, ne?
Also wenn man das Bild sieht oder vielleicht auch seine anderen Werke, würde ich sagen, also das kann ich mir vorstellen, dass sowas zum Beispiel auch auf der Theaterbühne total gut passt. Also
super.
Allein wenn du eine Krone irgendwie basteln würdest aus sowas oder auch Masken, ne? Also es hat ja auch was leicht Maskenhaftes, wie er das da darstellt mit diesem Gemüse und Obst drauf. Also das finde ich, ja, das kann ich mir vorstellen.
Das ist auch gut, dass du das sagst, weil er war auch Festorganisator am Hof in Prag. Das war so ungefähr um 1570 rum. Da hat er dafür gesorgt, dass auch alles schön prunkvoll ist. Und auch die Maskeraden waren dabei. Also du hast es komplett richtig erkannt. Er hatte echt viel damit zu tun, dass es halt dieses Künstlerische auch auf der Bühne geben kann, beziehungsweise ja letztlich dann eher bei so einem Hof-Event, ne? Und ja, der Gute war nebenbei auch noch irgendwie Architekt und Ingenieur und auch ganz nebenbei noch künstlerischer Berater.
Auch noch.
Also der
also
hatte
Multitalent, jemand, der alles kann.
Ja, total. Also deswegen hatten auch die Leute, nachdem sie dann seine berühmten Porträtkompositionen gesehen haben, erstmal so ein bisschen scherzhaft darauf reagiert.
Aber warum? Also hat man das nicht ernst genommen oder was?
Ja, ich glaube, wenn du so jemanden hast, der halt gerade diese Sakralkunst gemacht hat, die ja so opulent und so filigran ist und so, und dann auf einmal hast du einen, der so eine Tomate als Nase malt.
Touché, ja.
Ich glaube, das hat für Verwirrung gesorgt. Und ja, trotzdem wurde er eigentlich noch, ja, zu seiner Zeit recht berühmt, nämlich mit Serien wie zum Beispiel die Vier Jahreszeiten. Die sind, ja, also da saß er länger dran, praktisch von 1563 angefangen bis 1573.
Ja, ein Mammutprojekt, dann
ja.
saß er wirklich ein bisschen länger dran.
Genau, also er hat das halt immer so nach und nach praktisch gepinselt, aber er hatte ja auch gut zu tun, ne? Und egal, was er gemacht hat, jedes Gesicht bestand halt aus thematisch passenden Dingen. Also beim Herbst sind zum Beispiel Trauben oder Pilze oder bei Wasser gab es dann irgendwie Fische und Muscheln. Also er hat sich echt Gegenstände ausgesucht, die dann auch passen. Und ja, ich habe ja gerade schon gesagt, ist jetzt die Frage, ist es tiefsinnig oder nur skurril? da gab es definitiv geteilte Meinungen. Aber jetzt auch heutzutage zeigen so politische oder auch mythologische Studien eine gewisse Tiefe. Gerade bei dem Porträt, was ich dir gemalt habe, dieses Vertumnus. Da wird praktisch dieser Kaiser Rudolf als Fruchtgott gezeigt.
Ich wollte tatsächlich nochmal fragen. Also, so ein bisschen hatte ich ja in der Schule noch mehr als Kunst. Ich hatte Latein unter anderem. Mhm. Und deswegen dachte ich, dass der Name mir irgendwie bekannt vorkommt. Oh. Weil Vertumnus, ne? Also das ist ja so ein komischer, also ist halt so ein typisches Wort, wenn man denkt, wie wird es ausgesprochen. Aber ich meine, mich richtig zu erinnern, dass das doch sogar ein antiker Gott war, oder nicht? Also ich meine, dass wirklich dieser Begriff auf einen römischen Gott zurückgeht, der nämlich irgendwie so, wenn ich jetzt die Übersetzung wüsste, aber ich glaube, es war sowas wie veränderbar oder so. Also man verändert sich und das ist ja mit den Jahreszeiten genauso. Und das finde ich tatsächlich, das kann man da eigentlich sehr gut reindeuten, wenn ich das ehrlich gesagt so sehe.
Absolut, also das macht Sinn, würde ich sagen. Also wie gesagt, er soll halt auch in diesem Antlitz von dem Fruchtgott, also ich denke, das ist so. Ich weiß jetzt tatsächlich die genaue Übersetzung auch nicht, aber ja.
Ich kann es dir tatsächlich sagen, Leonie.
Ja.
Und zwar Vertumnus war der römische Gott, jetzt habe ich es, der Jahreszeiten, der Wandlung und der Pflanzenreife und der Obstgärten.
Ja, das macht Sinn. Also gut, dass du mich da aufklärst, weil ich finde, jetzt sieht man das Bild auch nochmal mit einem anderen Blick. Also man sieht ja schon irgendwie so die Jahreszeiten da in seinem Gesicht. Von daher muss ich dann doch für tiefsinnig plädieren.
Schon, oder? Und das, was du, glaube ich, auch angesprochen hattest, war ja dieses so, dass man ja auch einen Kaiser dadurch ja auch irgendwie zu so einem Gott macht. Und das ist dann ja auch schon wieder so eine tiefere Ebene, oder? Also ich finde, man kann jetzt Gemüse nicht unbedingt verpönen als Kunst, bin ich ehrlich.
Auch sonst seine Sachen. Also da lohnt es sich auf jeden Fall nochmal Google anzuschmeißen und sich seine Kunst zu Gemüte zu führen. Und ja, aber trotzdem, das Ganze hatte natürlich auch eine gewisse Zeit, weil er ist um 1587 auf eigenen Wunsch nach Mailand zurückgekehrt, zurück in die Heimat. Und das hat dann Rudolf II. Ihm auch gegönnt. Der hat ihm dann eben auch zum Beispiel ein eigenes Wappen geschenkt und hat ihn als Haus-Pfalzgrafen ernannt. Also hatte danach immer noch ein ganz gutes Standing.
Wollte gerade sagen, da scheint ja jemand sehr zufrieden gewesen zu sein mit seinem Porträt, oder? Weil sonst machst du das ja nicht.
Nee, also ich würde auch behaupten, so ein Porträt hat noch keiner gekriegt.
Nee.
Ne? Das ist schon wirklich ein Unikat.
Wir können uns ja jetzt alle anfangen, selber eins zu basteln. Deswegen hatte ich gefragt, ob es fotografiert ist oder gemalt.
Das wäre ein schöner Wettbewerb.
Die Gesichtszüge von Menschen in Gemüse nachbauen, ja.
Genau. Aber auf jeden Fall, nachdem er sich dann wieder auf seinen Hof nach Hause begeben hat, war er auch schon im Ruhestand. Und das war auch ganz gut so, weil er nicht mehr lange danach lebte. Also erst ein paar Jahre später, so 1593, wahrscheinlich an Nierenstein verstorben. Und ja, war dann auch wohl eine Zeit lang relativ unbekannt. Und das wurde dann halt im 20. Jahrhundert wieder entdeckt. Und auch heute sind übrigens seine Bilder noch zu sehen. Auch an ganz bekannten Orten. Zum Beispiel hängen die vier Jahreszeiten. Die hängen im Louvre in Paris.
Oh, also wenn du es dahin geschafft hast, ne? Ja. Ist ja meistens, dass es posthum passiert. Aber?
Ja.
Aber das ist wenn dann du da hängst, geschafft. Das heißt schon was, ne?
Genau, und unser Gott, den wir ja gerade, wie wir gerade so schön erfahren haben hier, der Vertumnus, der hängt in Schweden in einem Schloss. Und übrigens auch unverkäuflich, also da kommt man leider nicht ran, egal wie viel man gespart hat.
Ach das, Mann, oh.
Ja, das gibt's leider nicht. Aber das finde ich auch nochmal ganz spannend. So im 20. Jahrhundert wurde Acrimboldo dann zum Vorreiter des Surrealismus erklärt. Mhm. Und da kommt auch wieder der Künstler, wie wir ihn vorhin schon genannt haben, nämlich Salvador Dalí.
Aha, da haben wir ihn wieder.
Mhm. So, die haben sich anscheinend von seinen Doppelbildern auch mal inspirieren lassen.
Ach, siehst du, so ist das dann, ne?
Da so.
Inspiration kann man sich ja suchen.
Genau.
Und Dalí hat es ja nochmal komplett anders umgesetzt, würde ich sagen, wenn wir nochmal an seine Werke denken.
Aber eben auch so ganz speziell, ne?
Also ja, voll.
Ganz besonders. Und naja, also seine Ideen leben heute in zeitgenössischer Kunst, aber eben auch in der Popkultur, Film und vor allem Grafikdesign weiter.
Ah, ja, Grafikdesign, das kann ich mir wohl vorstellen, wenn man halt so extrem mit Form arbeitet, ne?
Ja, und ich glaube, wenn ich mir jetzt gerade so den, ja, unser Kaiserbild, das Porträt von Rudolf II. Auf dem Jutebeutel vorstelle.
Ja, fancy, ne?
Ja, doch.
Ja, ich würde es tragen. Das ist dieser Moment, wo man merkt, so, dass Kunst auch so in diese Popkultur übergeht und in dieses eher, was du vorhin schon meintest, dass es so Mode wird. Auf einmal kann man das halt sich auch als Postkarte irgendwo hinhängen oder verschicken und man trägt es mit sich auf T-Shirts gedruckt oder auf YouTube. Ich sehe es auch so. Also doch, das muss ich sagen, also das Bild ist schon echt ästhetisch und macht voll was her, finde ich, weil man da wirklich so denkt, hä, ist das ist doch ein Mensch?
Ja, ja, total. Also wie gesagt, ich will es mir umhängen.
Also wenn ihr Leonie jetzt ab sofort in der Stadt rumlaufen seht mit einem YouTube-Beutel, wo ein, man denkt, das Gesicht drauf ist aus Obst.
Genau.
Dann wisst ihr Bescheid.
Sprecht mich gern drauf an. Ne? Ich erkläre euch das dann gern nochmal, wenn ich es dann nochmal zusammenkriege. Ja, aber jetzt würde mich interessieren, wen hast du dir denn ausgesucht?
Ja, das ist tatsächlich jetzt ein harter Cut, würde ich sagen, den wir machen. Lassen diese skurrile, etwas zurückliegende Kunst und gehen schon in die zeitgenössische Kunst eher rein, die noch gar nicht so lange zurückliegt. Also tatsächlich viele Werke 2017 bis 2019 entstanden. Und ich wollte dir eigentlich auch ein Bild zeigen. Ich glaube, ich beschreibe es dir aber erst und dann zeige ich es dir und dann sagst du einmal deinen Eindruck dazu.
Okay.
Weil mich tatsächlich, also dieser erste Eindruck von diesen Bildern ist wirklich der entscheidende. Und deswegen würde ich euch auch empfehlen, im Nachgang einmal diese Fotos anzugucken, denn ich habe sie schon bewusst ausgesucht. Wieso, weshalb, warum, das werde ich dann im Laufe erklären. Aber wir fangen erstmal an. Also, ich habe euch oder dir, Leonie, eins der bekanntesten Bilder dieser Künstlerin mitgebracht. Und darauf zu sehen ist eine Person, die ich mit meinem Hintergrundwissen durchaus als weiblich identifizieren würde. Mhm. Es ist eine oberkörperfreie Frau zu sehen, die vor einer alten Badewanne steht. Also erstmal relativ cleanes Setting, viel ist da gar nicht zu sehen auf diesem Bild. Wichtig ist nur, wenn man darauf schaut, wie der Körper aussieht. Also der ist extrem dünn, man sieht Rippen, man sieht Knochen und die sind sehr hervorgearbeitet noch durch die Technik, wie es entstanden ist, weil super viele Kontraste damit drin sind in diesem Bild. Und deswegen scheinen diese Knochen so raus.
Okay.
Die Haut ist sehr, sehr blass und wirkt fast durchscheinend und dieser dunkle und leicht unscharfe Hintergrund macht es eigentlich noch ein bisschen eindringlicher, was man da sieht. Ja, das Gesicht, finde ich persönlich, strahlt eher so Ruhe und auch Würde aus. Es ist kein Gesicht, wo man denkt, diese Person leidet jetzt krass, sondern es hat immer noch etwas Würdevolles. Und so ein bisschen ist der Blick auch gedankenversunken. Also man weiß gar nicht so richtig, wo soll es da eigentlich hingehen. Und ja, jetzt möchte ich dir dieses Bild einmal zeigen und dich fragen, was du dabei für Gefühle hast.
Ja, also es klingt auf jeden Fall von der Beschreibung allein schon ein bisschen gruselig fast. Oh, das ist krass. Das gibt mir sofort Tim Burton-Vibes. Sofort. Also wenn man jetzt so Filme kennt, wie heißt der Titel? Christmas?
Nightmare Before Christmas.
Danke. Nightmare Before Christmas, wo die Figuren ja auch sehr dürr, sehr blass sind. Also das sind ja auch, wenn ich das richtig interpretiere, Skelette.
Ja, doch, ich meine.
Ja, ne?
Ich meine.
Das erinnert mich da total dran.
Ich glaube tatsächlich, dass es auch die Farbgebung ist. Es ist sehr bläulich, dunkel gehalten.
Genau.
Und da muss ich auch sagen, Corpse Bride war ja auch ein Film von Tim Burton. Mhm. Das finde ich auch eine ähnliche Assoziation. Aber es ist schon so, dass man, glaube ich, diesen Körper sieht und ihn doch eher mit etwas verbindet, was schon nicht mehr so am Leben ist. Also
Ich habe jetzt auch wirklich wenig beschrieben, weil ich das auch erstmal ganz kurz so ein bisschen auf mich wirken lassen musste, weil ich damit ganz viele Dinge verbinde. Und ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass man, oder dass jeder ja auch so eine gewisse Bubble hat, in der er sich bewegt. Und ich habe da jetzt tatsächlich auch recht schnell an Erkrankungen gedacht, wie Anorexia oder allgemein Magersucht halt.
Da bist du tatsächlich auf einem guten Weg. Und ich werde euch und dir jetzt auch sagen, welche Künstlerin dahinter steckt. Vorher würde mich noch interessieren, was du geglaubt hättest, was das für ein Bild ist. Also ist es gezeichnet, ist es fotografiert? Also was ist so dein Eindruck gewesen?
Ich habe tatsächlich, ich weiß auch gar nicht genau warum, an eine Fotografie gedacht. Ich glaube, ich habe daran gedacht, weil ich kürzlich noch einen historischen Film geguckt habe. Die Fotografin hieß der und da ging es um Lee Miller. Die hat sich auch vor einer Badewanne, aber also nicht vor, sondern in einer Badewanne fotografiert und zwar in der von Hitler. Und ich glaube, das habe ich sofort irgendwie assoziiert. Ich weiß, es ist jetzt ein krasser Sprung, sorry, aber da sieht man mal, wie weit mein Gehirn da wieder rauszoomt. Deswegen habe ich gedacht, irgendwie Badewanne, da habe ich sofort an Lee Miller gedacht und dieses berühmte Bild von ihr nach Kriegsende. Und da habe ich irgendwie gedacht, vielleicht hat das was in der Richtung damit zu tun, aber nein, hat es nicht. Also
aber du bist zumindest richtig, dass es eine Fotografie ist. Und zwar ja. Die Person, die darauf zu sehen ist, ist auch die Künstlerin dahinter.
Wow.
Und zwar Lenn-Marie Vossen war ihr Name. War einmal bewusst gesetzt, weil sie ist tatsächlich nicht älter als 33 Jahre alt geworden. Mhm. Und die meisten ihrer Bilder zeigen eben genau das, was ich dir beschrieben habe und was du selber eben auch gerade gesehen hast. Denn diese Kunst, die sie gemacht hat, hat eben sehr, sehr tiefe Einblicke gegeben in menschlichen Schmerz, aber trotzdem eben auch so ein bisschen Selbstbestimmung, dass man selber entscheidet, wie man gesehen werden möchte. Mhm. Und auch ein bisschen so ein Spiegel von ihrer Krankheit. Denn das okay. Hast du auch schon richtig gesagt. Also sie hat selber an einer Krankheit gelitten, die eben sehr heimtückisch ist, würde ich sagen. Mhm. Und die ihr ganzes Leben eigentlich begleitet hat. Und das ist wirklich, wenn man so in ihre Biografie guckt, also Lenn-Marie wurde am 18. August 1986 geboren in Kolbu in Østre Toten, Norwegen. Ich weiß nicht, du bist besser in diesen skandinavischen Sachen. Ich weiß nicht, ob es richtig Ich dachte, warst du nicht auch schon mal in Skandinavien?
Ja, deswegen bin ich Expertin.
Ja, also in Norwegen ist sie geboren. Mhm. Und bei ihr ist es halt wirklich so, im Alter von 10 Jahren hat sie halt entschieden, nichts mehr zu essen. Und das war eine Entscheidung, die sie später auch begründet hat, weil sie gesagt hat, sie wollte die Zeit anhalten und sie wollte nicht erwachsen werden. Also sie wollte nicht in diese lineare Entwicklung, in die jeder von uns kommt, nämlich in die Pubertät. Mhm. Das wollte sie nicht. Also wollte sie das anhalten und hat einfach beschlossen, wenn ich jetzt nichts mehr esse, dann komme ich nicht in die Pubertät.
Aber mit 10 Jahren?
Ja, fand ich auch krass.
Da habe ich Playmobil gespielt und Sand gegessen.
Auch das. Ja, genau. Also so ganz...
Wow, also das
kindheitstaugliche Dinge und sie hat da einfach entschieden, sie möchte das gar nicht verlassen, das Kind sein.
Ja, und tragisch.
Sehr, sehr tragische Geschichte auf jeden Fall und sie wurde dann halt, beziehungsweise hat sich nur noch flüssig ernährt und das sieht man natürlich auf ihren Bildern, das kann man auch in vielen Videos sehen, sie wurde auch dokumentarisch mal begleitet und so. Dass sie eben diese Entscheidung, die sie als Kind getroffen hat, in so einem frühen Alter quasi ein lebenslanger Kampf war und eine Auseinandersetzung eben mit der Krankheit. Ich habe sie jetzt mehrfach schon angeschnitten, aber es war tatsächlich Anorexie. Kurz dazu einmal, Anorexia nervosa ist ja eben eine ernsthafte psychische Erkrankung und da haben Betroffene ja häufig auch eine sehr verzerrte Körperwahrnehmung von sich und haben eine starke Angst, Gewicht zuzunehmen.
Mhm.
Und da hat sie eben sehr krass drunter gelitten. Sie wollte das nicht. Und daraus hat dann eben resultiert, dass sie auf Nahrung verzichtet hat und diesen extremen Gewichtsverlust durchgemacht hat. Wirklich bis zu ihrem Lebensende eigentlich hat man sie teilweise angeguckt und hat sich gefragt, wow, also das sind wirklich Haut und Knochen gewesen.
Ja.
Was ihr aber durchaus bewusst war. Also das möchte ich an der Stelle auch sagen. Sie hat sehr gekämpft ihr Leben lang, aber es war ihr auch bewusst, dass sie sich am Ende des Tages damit umbringen wird.
Oh, auch das ist wieder die Frage skurril oder tiefsinnig, ne?
Total. Und deswegen fand ich es sehr wichtig, diese Künstlerin mal mitzunehmen, weil ich dachte so, ja, Künstlerin, da denke ich persönlich immer ein bisschen zurückliegend, aber auch noch nicht so weit, so Frida Kahlo, so tolle Bilder, die hat auch eine tragische Geschichte, die Frau, so ist das nicht.
Ja.
Aber die hat ganz andere Sachen gemalt und die ist mit ihrer, es war ja keine Erkrankung in dem Sinne, auch, aber mit ihrem Unfall ist sie ganz anders umgegangen als Lenn-Marie Vossen zum Beispiel.
Ich finde, das sieht man ganz stark schon an der Farbgebung. Also wenn man so ein paar Frida Kahlo war es, ne? Bilder sieht. Ich erinnere mich an so, ja, ein paar, wie gesagt, keine Expertin, aber die sind doch auch sehr bunt, sehr, ja, fröhlich schon eher. Also irgendwie mehr so lebensbejahend. Und das Bild, was ich gerade gesehen habe, das sah, wie gesagt, Tim Burton, ne? Also es ist komplett dieses grün-bläuliche. Es ist sehr dunkel, sehr düster. Und also ich finde, ist es denn wirklich so, dass sie seit ihrem 10. Lebensjahr bis letztlich ihr Lebensende nur Flüssignahrung?
Ja. Wow. Also sie wurde eine Zeit lang zwangshospitalisiert. Mhm. Da könnte ich mir vorstellen, dass man sie vielleicht, ja, ich möchte jetzt nicht sagen gezwungen hat, aber es ist natürlich so, das kann man sich denken, Mensch, der entscheidet, er möchte nicht essen. Zwangsernährung ist ja definitiv ein Thema, aber das würde ja einfach dem Wunsch nicht entsprechen, was dieser Mensch möchte. Mhm. Und das ist ganz wichtig an dieser Stelle auch einmal zu sagen, dass Anorexie eben wirklich lebensbedrohlich sein kann, mhm. weil der Körper eben unterernährt wird, Organe geschädigt werden. Mhm. Also das zieht ja einen Rattenschwanz nach sich. Und trotzdem ist es halt häufig in der Gesellschaft, dass das ja super stigmatisiert wird und auch ein bisschen unterschätzt. Also und ja. das war so ein bisschen dieser Fokus, den sie auch als Künstlerin gewählt hat, weil sie eben auch mal Empathie schaffen wollte, aber eben auch mehr zeigen wollte als nur die Krankheit. Mhm. Und das finde ich nämlich sehr, sehr spannend, weil Lenn-Marie Vossen hat mit 15 angefangen zu fotografieren. Da muss man sagen, das ist so die Mitte ihres Lebens ungefähr gewesen. Da hat sie angefangen zu fotografieren, hat sich dafür interessiert und sie war quasi komplett Autodidaktin und hat sich alles selber beigebracht. Und Stark. Das fand ich schon wirklich krass, weil wenn man ihre Fotos sieht, also muss ich wirklich sagen, ich habe eine Zeit lang selber viel fotografiert und ich finde es unglaublich, wie jemand so mit Licht umgehen kann, mit Kontrasten umgehen kann und das einfach sich selbst beigebracht hat.
Das sah auch gemalt aus. Also Ja. Das Bild, was du mir gerade gezeigt hast, da hätte ich gedacht, es wäre gemalt.
Und das finde ich nämlich auch das Schöne an ihren Bildern. Also ich finde schon, dass diese Bilder, obwohl sie natürlich einen in unseren Augen kranken Körper zeigen, haben die was super Ästhetisches. Also das ist wirklich, was mir bei ihren Bildern halt sofort aufgefallen ist, dass ich dachte, diese ganze Farbgebung, wie es inszeniert ist und dass man wirklich denkt, man sieht ein Gemälde im ersten Moment, ja. weil man sieht nicht, dass es ein Foto ist, ein reales Foto, das macht es irgendwie auch so ein bisschen erhaben für mich. Also Kunst ist immer so, wenn es gemalt ist, ist das für mich nochmal eine ganz andere Nummer. Dabei können Fotografien so tief wirken, was man ja offensichtlich sieht bei ihr. Mhm. Und sie hat sich eben versucht erst mit Schwarz-Weiß-Aufnahmen, hat Menschen fotografiert, Gesichter fotografiert, auch da gibt es ganz tolle Aufnahmen. Da hat sie eben auch andere Menschen porträtiert. Sie hat zum Beispiel auch geflüchtete Menschen porträtiert und da war ihr genau das Gleiche wichtig, was bei ihren eigenen Bildern auch wichtig ist, dass man nicht sieht, das sind geflüchtete Menschen, sondern sie wollte, dass man in die Augen guckt und den Menschen sieht.
Ja, verstehe. Schöner Gedanke.
Total. Und das ist bei ihrer gesamten Kunst so gewesen und das ist etwas, was viele Menschen tatsächlich dann auch gesehen haben. Sie selber hat mal gesagt dazu, ich möchte nicht, dass die Menschen meine Krankheit sehen, ich möchte, dass sie mich sehen. Als Mensch, als Künstlerin, als jemand, der kämpft und lebt. Mhm. Und das wurde tatsächlich auch wirklich gesehen, denn so den Durchbruch und diese öffentliche Wahrnehmung auch von ihr war dann 2011 ungefähr. Da wurden dann ihre Werke in Galerien ausgestellt und einer der bekanntesten norwegischen Fotografen, Morten Krogvold, hat sie dann entdeckt und half ihr eben dabei, auch die Arbeiten bekannter zu machen. Und dann durfte sie zum Beispiel 2017 beim Nordic Light Festival of Photography 50 Selbstporträts ausstellen.
Oh, das ist auch viel.
Ja.
Das ist verdammt viel.
Und sie hat wirklich, wenn man sich da einmal so durchklickt durch ihre Werke, also sie arbeitet sehr viel mit Unschärfe, also das ist mir auch aufgefallen. Sie ist auf ihren Selbstporträts manchmal ein bisschen näher, nur das Gesicht, dann aber auch viel Ganzkörper. Und es ist wirklich, dass sie immer so Posen einnimmt, die sehr was Ikonenhaftes haben. Also Okay. Ich finde, es wirkt immer sehr erhaben, so als würde sie über allem so ein bisschen stehen. Mhm. Und das ist, wie gesagt, sehr eindrucksvoll, wenn man sich das mal genauer anguckt. Und ich finde nämlich deswegen auch schön, dass diese Kunst auch gewürdigt wurde, weil sie halt international auch bekannter geworden ist. Nach diesem Festival, dann wurde in Schweden, in Dänemark, in Frankreich und Deutschland, also überall wurden quasi diese Bilder gezeigt. Da war halt dann das Problem, dass ihr Gesundheitszustand da nicht mehr ganz so mitgemacht hat. Also so 2017 war das, was ich schon angesprochen hatte, dass sie halt immer stärkere Schmerzen bekommen hat und sie gar nicht mehr so gut konnte. Und sie hatte halt so das erste Mal nicht mehr so die Kraft weiterzumachen. Obwohl sie das die ganze Zeit gemacht hat. Die hat immer weitergemacht. Das war ihr so ein Anliegen, halt ihre Kunst in die Welt zu tragen.
Ja.
Naja, aber dann, es ist halt so, körperlich ging es dann einfach nicht mehr.
Nee, klar. Also das ist, denke ich, auch relativ häufig eine Folge dessen, ne? Dass man merkt, wie der Körper abbaut. Und ich meine auch, dass leider einige an Organversagen sterben, weil der Körper, er hat die Energie nicht.
Und das habe ich mich nämlich auch gefragt, also diesen Aufwand, den sie ja selber betrieben hat. Mhm. Ne, also wenn man sich überlegt, was hinter einem Foto eigentlich alles ist. Also natürlich ist es ja auch, wie inszeniere ich mich, aber du musst eine Kamera halten, du musst sie positionieren, du musst dich um Licht kümmern und so. Ja. Und jemand, der einfach kaum Kraft hat eigentlich, das trotzdem so umsetzt. Wahnsinn. Also finde ich sehr, sehr beeindruckend, hat mich auch wirklich beeindruckt. Und ja, als es ihr dann so schlecht ging, hatte ich auch schon angesprochen, wurde sie dann kurzzeitig zwangshospitalisiert. Mhm. Und auch zu der Zeit wurde sie tatsächlich von einem Dokumentarfilm-Team begleitet. Die haben nämlich einen Film über sie gemacht.
Oh, wow.
Self-Portrait heißt der. Und das ist eben so über ihr Leben und ihr Werk. Und der wurde auch in sehr, sehr vielen europäischen Ländern ausgestrahlt, 2020, also ist auch noch nicht so lange her. Mhm. Und deswegen bin ich tatsächlich auch auf sie aufmerksam geworden, weil ich diesen Film damals gesehen habe, ja, und ich das so unfassbar stark fand, dass halt eine Person einfach sagt, natürlich bin ich krank und es ist mir bewusst, dass ich krank bin, mhm, aber ich möchte auch, dass die Leute andere Sachen sehen und nicht nur, dass ich halt einen Körper habe, wo jeder von uns sagt, oh mein Gott, das ist Haut und Knochen.
Mhm.
Und dieser Film begleitet sie auf ihrem Lebensweg, hat halt teilweise auch Sequenzen, wo sie auch im Krankenhaus ist und ihre Eltern sind da mit drin und alles. Es ist wirklich sehr, sehr berührend und tiefgehend. Und ja, der Film hat auf jeden Fall Anerkennung bekommen. Ich meine, der wurde auch ausgezeichnet. Und ja, bevor sie starb, hat sie zumindest diesen Film noch sehen können,
mhm,
und hat auch gesagt, der soll gezeigt werden. Also es war ihr selber ein Anliegen, weil es natürlich, wenn sie jetzt Protagonistin auftaucht, darf sie ja auch entscheiden, ob der so freigegeben wird oder nicht.
Mhm.
Und sie hat dann mit ihren Eltern entschieden, der soll auch bitte gezeigt werden. Und so bleibt das quasi so ein bisschen ihr Vermächtnis, was sie überlässt. Also ihre unglaublich starken Bilder, aber eben auch diesen Film, den kann ich an dieser Stelle auch sehr empfehlen. Denn Lenn-Marie Vossen ist dann letztendlich am 22. Oktober 2019, mhm, im Alter von nur 33 Jahren tatsächlich an den Folgen ihrer Magersucht gestorben.
Einerseits viel, viel, viel zu jung und andererseits beeindruckt es mich irgendwie schon auf so eine morbide Weise, dass der Körper das so lange mitgemacht hat.
Weil total.
Ab dem 10. Lebensjahr praktisch nur noch Flüssignahrung und das, was man halt zwangsweise aufgenommen hat, ne, das finde ich so stark. Also sie muss auch eine unglaubliche Willenskraft gehabt haben und ja, also ich finde es immer schwierig, weil ich muss sagen, das Bild, das macht einen auch direkt so ein bisschen betroffen. Also da kommt in mir irgendwie prompt so eine kleine Traurigkeit fast schon auf, weil man auch viel, finde ich, von diesem Kampf, wie du ihn ja beschreibst, den sieht man halt. Und ich weiß nicht, wie es dir bei dem Film ging, aber auch da, finde ich, das lässt einen häufig dann auch tagelang nicht los. Ne?
Ja. Muss ich tatsächlich auch sagen, also das muss man dann an der Stelle auch nochmal hervorheben, dass der Film auch wirklich sehr, also der ist so nah an ihr dran,
ja,
dass man, glaube ich, auch versucht, man versucht ja auch die Menschen zu verstehen, die sich, mhm, für so etwas entscheiden oder die eben mit dieser Erkrankung zu kämpfen haben. Ich meine, das muss man ja auch nochmal sagen, es ist eine Erkrankung, das sucht sich ja keiner aus.
Nein, ganz klar.
Es ist eine psychische Erkrankung und man nimmt sich einfach anders wahr, als andere Leute einen sehen und es ist wirklich krass und heftig und ich fand, dieser Film hat es so gut gezeigt, weil man bei ihr so nah dran war, dass man irgendwie, man hat versucht, es zu verstehen, was sie, mhm, da macht. Und das, obwohl ihr bewusst war, wo es halt hinführt. Ne? Also
ja. Und ich finde übrigens auch, das ist eine heftige Entscheidung, weil Bilder von sich zu machen, ist ja das eine. Da bist du ja, das hast du ja alles in deiner Hand.
Ja.
Aber wenn du dich auf sowas einlässt wie eine Produktion, da bist du ja nur vor der Kamera und weißt gar nicht so richtig, was da am Ende dabei rumkommt. Und dann zu sagen, wow, krass, ich werde das jetzt trotzdem in die Öffentlichkeit geben, wobei da sicherlich auch Sachen bei waren, die vielleicht auch für sie schwierig waren, das mit anzusehen, das braucht schon einen gewissen Mut, finde ich.
Voll, und ich finde auch gerade diese Darstellung von sich selber, auch was sie in ihren Bildern macht, also natürlich ist einem, glaube ich, bewusst, wie man aussieht. Man sieht sich im Spiegel und das hat jeder von uns. Man sieht sich und weiß, aha, okay, das bin ich.
Mhm.
Aber wenn du dann noch Fotos von dir machst und du jedes Mal mit deinem Ich konfrontiert wirst und sagst, okay, ja, so sehe ich wirklich aus, weil das ist nochmal, ein Foto verfälscht ja nichts. Ne? Nee, wenn wir da keinen Filter drüber legen, ist das bildet das ab, wie wir wirklich sind in dem Moment. Und das, mhm, finde ich bei ihren Bildern, also wie gesagt, sehr, sehr ausdrucksstark und ich finde, deswegen ist es wichtig, diese Künstlerin einmal erwähnt zu haben,
ja,
weil einfach gerade in dieser Zeit zeitgenössischen Kunst auch das total wichtig ist. Also die Themen werden ja auch immer breiter und weiter und offener. Mhm. Und natürlich ging es früher in der Kunst auch um die Dinge, die Menschen bewegt haben. Mhm. Aber Körperbilder sind zum Beispiel etwas, die immer Thema sind. Immer. Und solche Körperbilder, ich persönlich habe gedacht, in der Kunst habe ich die wenig gesehen.
Ja, aber ich glaube, das ist bei vielen also es ist ja auch ein Stück weit Tabuthema.
Genau.
Ich glaube, das ist aber auch schwierig, das künstlerisch zu verpacken. Also ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Anforderung, als wenn wir jetzt wieder an Giuseppe denken, wenn man einfach jemanden darstellt mit, wie gesagt, Erbsen in den Ohren oder so. Ne? Es ist einfach nochmal, man gibt viel mehr von sich preis, glaube ich. Es ist viel persönlicher.
Da kann man aber auch sehen, wie vielseitig Kunst ist und wie viele Darstellungsmöglichkeiten es eben auch gibt. Und vielleicht auch, wie jeder und jede von uns unterschiedlich Kunst beziehungsweise auch Schönheit zum Beispiel definiert. Das finde ich auf jeden Fall spannend. Guckt euch die Bilder an im Nachgang. Wir verlinken sie euch auf jeden Fall in den Shownotes, damit ihr einmal unseren Obst-Gemüsemann sehen könnt, aber auch eben die sehr eindrucksvollen Selbstporträts von Len-Marie Vossen.
Genau.
Damit, Leonie, würde ich sagen, machen wir beide erstmal Schluss.
Ja, bleibt gespannt da draußen, bleibt ein bisschen seltsam und hoffentlich hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
In 14 Tagen und bis dahin verabschieden wir uns.
Jo.
Tschüss.